Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir haben es mit einer Jahrhundertherausforderung zu tun, sagte die Kanzlerin in dieser Woche und beschloss, mit Bund und Ländern strengere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Sperrstunden in der Gastronomie, private Feiern begrenzen, erweiterte Maskenpflicht. Sonst wird das kein gutes Ende nehmen, sagte die Kanzlerin. Sind die Maßnahmen sinnvoll oder sind sie übertrieben? Welche halten Sie für angemessen, welche nicht? Darüber möchten wir heute mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, reden. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Und natürlich interessiert uns dabei vor allem auch Ihre Haltung und Ihr Umgang mit der Pandemie. Sagen Sie, alle Maßnahmen sind besser als ein neuer Lockdown und fügen sich klaglos, weil es dem Virus ja sowieso egal ist, ob wir genervt sind, oder fühlen Sie sich gegängelt? Reichen Ihnen die Maßnahmen oder würden Sie für viel schärfere Regeln plädieren und zum Beispiel für höhere Bußgelder? Das alles möchten wir mit Ihnen besprechen und mit unseren Gästen, der Professorin Ute Frevert, geschäftsführende Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Steinhauer.
Und zu Gast ist auch der Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Herzlich willkommen, Herr Specht.
Guten Morgen.
Corona und die neuen Regeln, das ist heute unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Steigende Corona-Zahlen, verschärfte Schutzmaßnahmen, mehr Maske, weniger Alkohol, weniger Feiern, weniger Reisen. Sind wir bereit mitzuziehen? Darüber reden wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Aber bevor wir die Beschlüsse dieser Woche einordnen mit Ute Frevert und Christoph Specht, zunächst mal die Frage an Sie, Herr Specht, also an den Mediziner. Wie gefährlich ist dieses Virus? Denn was ja alle wuschig macht, ist, dass es da nach wie vor unterschiedliche Einschätzungen gibt.
Ja, und wir hätten so gerne ganz eindeutige Antworten, dass wir sagen, ja, es ist ganz, ganz gefährlich oder nein, es ist nicht mehr als eine leichte Grippe. Beides ist natürlich falsch und an beidem ist ein bisschen Wahrheit dran. Es kommt eben ganz drauf an, wen es trifft. Völlig klar ist, das Virus ist neu. Das Virus hat eine hohe Gefahr, eine potenzielle Gefahr auch für Todesfälle. Das haben wir gesehen im Ausland, das haben wir auch bei uns gesehen. Das Virus ist natürlich mit allem Möglichen zu vergleichen. Man kann das auch mit der Grippe vergleichen, aber man kann es nicht gleichsetzen. Das ist eben der Unterschied. Wie groß dann letztendlich die Letalität oder die Fallsterblichkeit oder die Infektionssterblichkeit, Begriffe, über die wir vielleicht noch reden müssen, wirklich ist, werden wir erst hinterher wissen. Aber klar ist, viele kommen mit dieser Erkrankung gut zurecht, beziehungsweise haben sehr, sehr wenig Symptome, aber andererseits trifft es, und das durchaus nicht nur Ältere, sehr, sehr hart mit hoher, hoher Krankheitslast.
Wie wirkt es denn auf wen? Also wie wirkt es auf die Alten im Unterschied zu den Jungen?
Also was wir wissen in den letzten 8 Monaten gelernt haben, ist, dass es ein Virus ist, was bei kleinen Kindern, bei Jugendlichen, bei jüngeren Erwachsenen relativ zu milden Verläufen führt. Das heißt, die haben natürlich zum Teil schon Symptome. Übrigens auch die Frage, wer hat Symptome und nicht, ist natürlich auch immer ein bisschen auf die Person selbst bezogen. Es gibt Leute, die finden ein kleines Kratzen im Hals eben kein Symptom, und andere empfinden es schon als schwere Krankheitslast. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Diese Menschen kommen relativ gut damit zurecht, aber es gibt Menschen mit Vorerkrankungen, das haben wir ja auch gelernt, dazu gehört der Bluthochdruck, dazu gehört die Fettleibigkeit und natürlich der größte Risikofaktor Alter, die dann einen ganz anderen Verlauf haben mit starker Einschränkung der Atemkapazität, das heißt die Lunge ist betroffen, aber durchaus nicht nur die Lunge, und dann kann es eben entweder tatsächlich zu Todesfällen kommen. Inzwischen weiß man etwas besser, wie man behandeln kann. Aber auch, und ich denke, das sollten wir nicht vergessen, zu vielen Fällen, wo die Menschen anschließend zwar das Krankenhaus wieder verlassen, aber nach 5 Wochen oder länger Beatmung ist das natürlich auch kein Spaß. Es ist eine hohe Krankheitslast. Also wir sollten auch die Kranken dabei nicht vergessen.
Frau Frevert, Sie sind geschäftsführende Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Wie haben Sie bisher so Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese Corona-Zeit gelotst?
Wir waren sehr streng und das müssen wir ja auch als Arbeitgeber mit einer Fürsorgepflicht für unsere Beschäftigten sein. Wir haben damals sofort natürlich den Lockdown auch für das ganze Institut veranlasst. Es durfte niemand mehr ins Institut, außer diejenigen, die für die ja für den laufenden Betrieb, die ja die Infrastruktur sozusagen zuständig waren. Alle anderen haben wir ins Homeoffice, dieser schöne neue deutsche Begriff, geschickt. Und haben dann ab Mai langsam, aber wirklich sehr, sehr langsam und immer auf Sicht mit Sicht auf die Fallzahlen, auf die Infektionszahlen langsam gelockert, aber auch so, dass bis heute wir zum Beispiel die Regel haben, dass immer nur eine Person sich in einem Raum, also in ihrem Raum, in ihrem Büro aufhalten darf. Ich habe mein eigenes Arbeitszimmer für meine zweite Sekretärin freigemacht, weil ich selten im Moment da bin. Und wir haben auch bei der Essensaufnahme in unserer schönen Kantine sehr, sehr starke, an die Gastronomiebedingungen angepasste Regeln verfügt.
Das heißt, in der Kantine sitzen alle meilenweit auseinander?
Ja, sie dürfen jetzt, wir haben gerade auch angezogen mit unseren Regeln, sie dürfen jetzt gar nicht mehr in die Kantine, sie dürfen dorthin, um sich das Essen abzuholen, aber sie dürfen nicht mehr miteinander essen, weil wir beobachtet haben, also es ist ja, steht ja niemand an der Tür mit einer Kamera und nimmt das Essensgebaren der Mitarbeiter auf. Nein. Aber es war schon deutlich, gerade bei jungen Leuten, und wir haben eben überwiegend junge Forscherinnen und Forscher bei uns, dass man dann bestimmte Sachen auch vergisst, bestimmte Regeln vergisst und den Abstand dann doch nicht einhält und die Köpfe näher zusammensteckt. Und das ist vollkommen verständlich, aber wir wollen nicht, dass das in unseren Räumen, in den Räumen des Instituts passiert.
Sie wollen natürlich auch nicht, dass Menschen panisch werden oder hysterisch. Wie kann man das verhindern? Also andersrum gefragt, wie können Sie versuchen, für eine gute oder zumindest eine passable Stimmung zu sorgen?
Ja, wenn ich jetzt sage Videokonferenzen, dann glauben Sie mir das nicht, obwohl diese Videokonferenzen auch wichtig sind. Also es gab gerade in den ersten Monaten haben mich viele Brand-E-Mails von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht, die diese Einsamkeit zu Hause nicht mehr ausgehalten haben. Unser eins, also der in sozusagen sozialen oder auch mit Partnern zusammenlebt, hatte da nicht so ein Problem, aber viele der jungen Leute lebten alleine oder in WGs, die auf einmal leer waren, weil die Menschen zu ihren Eltern wieder zurückgezogen sind. Sie selber kamen aus dem Ausland, konnten nicht heim und ihnen ist sprichwörtlich die Decke auf den Kopf gefallen, sodass sie unbedingt und ausnahmsweise dann auch ins Institut zurückkommen durften, weil man dann ja überlegt, was ist jetzt schlimmer? Also, dass die Wände hochgehen und depressiv werden oder irgendwelchen Unsinn machen. Oder dass sie alleine in einem fast leeren Institut sitzen und dort ihrer Arbeit nachgehen können und vielleicht dann eben doch nochmal über den Flur Kontakt mit einer anderen Person haben.
Und auch das gehört zur Fürsorgepflicht, dass man auch auf die Seele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter guckt.
Aber es ist eben immer ein schmaler Grat, auf dem man da wandert.
Herr Specht, beim Krisentreffen im Kanzleramt wurde ja deutlich, dass alle einen neuen Lockdown verhindern wollen. Wie beurteilen Sie die Ergebnisse des Treffens?
Ja, die Ergebnisse sind natürlich ein Kompromiss und man muss immer schauen, mit welchem Ziel möchte man welche Maßnahme ergreifen. Wenn es rein nach der Medizin, rein nach der Epidemiologie ginge, dann würde man natürlich sagen, naja, jede Maßnahme kann eigentlich gar nicht hart genug sein. Wir müssen das Virus quasi austrocknen, alle Kontakte verbieten, dann haben wir das Virus irgendwann los. Das wäre in einem Beispiel wirklich so, wenn wir 4 Wochen lang die Welt anhielten, dann wäre das Virus vermutlich danach weg. Aber na klar, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und die Politik muss ja natürlich nicht nur die Pandemie an sich im Auge haben oder das Virus an sich, sondern sie muss natürlich auch schauen, mit welchen Kosten kommt das daher? Damit meine ich gar nicht die ökonomischen, sondern Frau Frevert hat das schon angesprochen, auch die sozialen Kosten, auch die Kosten auf anderem medizinischen Gebiet. Denken Sie daran, dass wir viele Operationen vertagt haben zur ersten Welle, weil die Krankenhausbetten frei sein sollten. Da gab es schon einen großen Stau und viele Menschen sind nicht in die Klinik gegangen, um sich untersuchen zu lassen oder zum niedergelassenen Arzt. Also alles, überall ist ein kleines Preisschildchen dran, womit ich, wie gesagt, nicht nur das Ökonomische meine. Deswegen musste man es allgemein oder insgesamt betrachten. Insofern, glaube ich, waren die Beschlüsse ganz hilfreich. Mir wäre natürlich lieber, in der Bevölkerung wäre einfach das Verständnis dafür da, dass man jetzt keine großen Partys feiert. Dann bräuchte man das alles gar nicht, aber das ist natürlich eine kindische Vorstellung.
Frank Mertens hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen in die Runde. Mich ärgert an der ganzen Sache diese Pandemie, schon mit Beginn der Pandemie hat auch die Frau Merkel darauf hingewiesen, es wird nicht leicht. Sie ist kritisiert worden von allen. Und es ist auch eins, wenn die Politiker sich nicht einig sind in den Maßnahmen als sogenannte Entscheider für uns, für die Bevölkerung, dann brauchen die sich doch nicht wundern, wenn die Politiker, wenn die Bevölkerung dagegen angeht und dies und jenes nicht akzeptiert. Und dass das so ist, das zeigt sich doch, dass wir erst noch Gerichte bemühen müssen, um da irgendwelche Anordnungen in den Griff zu kriegen, ja. Das heißt, die Politiker haben insofern die Bevölkerung vergessen, ja. Vor allen Dingen deren eigene Uneinigkeit. Und das ist das Schlimme. Und ich für mich selber, ich bin in dem sogenannten Gefährderalter mit 68, ich versuche im Rahmen der Möglichkeiten, die ich besitze, mich da zurückzuhalten und auch in Bezug auf den Zugang zu anderen Mitmenschen da schon distanziert und vorsichtig zu sein. Ja. Mhm.
Nun haben Sie, Herr Mertens, die mangelnden einheitlichen Regelungen angesprochen. Was löst das denn bei Ihnen aus? Also fühlen Sie sich dadurch unsicher?
Auf der einen Seite, wissen Sie, es ist doch so, wenn man keine Linie findet, dann sagt man doch irgendwann, lass die doch da oben reden, ja, die wissen ja selber nicht, was sie wollen, ja. Und ich glaube, das geht durchs ganze Land so, ja. Mhm. Ständig haben sie irgendwelche Konferenzen und wenn das mit diesem Virus schon seit Beginn des Jahres bekannt ist, ja, wie soll dann die Bevölkerung da eine gewisse Einheit kriegen? Wir haben uns ja, glaube ich, im Rahmen der Möglichkeiten alle bemüht, im Großen und Ganzen das in den Griff zu kriegen. Bloß wenn man das sieht, da kommt aus der Ecke was, die entscheiden was, die entscheiden was. Da ist doch gar keine Linie drin. Manchmal stelle ich mir die Frage, für was regieren die uns eigentlich da oben? Ja?
Und das, Herr Mertens, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihre Gefühle auch beschrieben haben. Und das, Frau Frevoort, führt natürlich zu Frust, das, was Herr Mertens uns da gerade erzählt hat. Also Unsicherheit und Frust, zwei starke Gefühle, die in Ihren Bereich fallen, denn Sie erforschen ja die Geschichte der Gefühle. Was lösen Unsicherheit und Frust bei uns aus?
Naja, sie lösen das aus, was Herr Mertens gerade so schön beschrieben hat. Man ist einfach genervt und weiß, möchte eine klare Linie haben. Man wollte sie von Anfang an haben. Das ist ja eine, wie Sie, Frau Steinhauer, am Anfang ja auch schon gesagt haben, eine Jahrhundertherausforderung, die wir zumindest unsere Generation nach 1945 noch nicht erlebt haben. Und wir würden gerne Eindeutigkeiten haben. Jeder Mensch möchte in so einer Situation gerne Eindeutigkeiten haben. Eindeutige Äußerungen der Wissenschaft, eindeutige Äußerungen der Politiker. Nur diese Eindeutigkeit, und das ist ja auch etwas, was wir seit Februar, März dann doch gelernt haben, diese Eindeutigkeit gibt es weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Und das kann man bedauern, man kann es aber nicht ändern. Und man sollte darauf auch nicht unbedingt mit Frust und Abwendung von der Politik reagieren. Das heißt nicht, dass wir sie nicht kritisieren sollten, aber wir sollten nicht so weit gehen zu sagen, ach, was machen die da oben eigentlich? Die verstehen doch von gutem Regieren überhaupt nichts. Ich finde den Einwand dann berechtigt, wenn ich den Eindruck habe, und ich glaube, wir alle hatten den Eindruck zwischendurch mal, dass dort auf Seiten der Landesfürsten eine Konkurrenz um die nächst winkende Position im CDU-Parteivorsitz am Werk ist. Dass sich also der bayerische Ministerpräsident und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gegenseitig überbieten oder auch unterbieten in Maßnahmen, die sie ihren Bevölkerungen jeweils zumuten. Und das nicht mehr deshalb tun, weil sie in der Tat möglicherweise vor anderen Herausforderungen stehen, sondern weil sie auf die Zustimmung der Bürger, auf eine populistische Politik eigentlich setzen, mit der sie ihre Chancen auf den nächsten großen die nicht so große Funktionen verbessern können. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann ist Frust und auch nicht nur Frust, sondern dann ist Opposition und massive Kritik absolut berechtigt. Wenn ich aber den Eindruck habe, dass da wirklich Ministerpräsidenten und auch Gesundheitsminister und eine Kanzlerin am Werk ist, die um die richtige oder um die angemessene, richtig, also richtig oder falsch ist, glaube ich, da wirklich im Moment der falsche Ausdruck, aber um die angemessene Form der Krisenbewältigung ringen, also nicht nur gerade tagelang, aber zumindest stundenlang sitzen und dann an solchen Kompromissen basteln, weil man eben doch nicht alle 16 plus den Bund dann unter einen Hut bekommt, dann muss ich mir auch überlegen, warum ist das so?
Wenn ja.
Und ich denke, das hat wir haben keinen Königsweg.
Also wenn wie bewerten Sie denn die neuen Maßnahmen, die da jetzt entstanden sind, nach langem Ringen?
Ich finde sie einerseits ärgerlich. Also es gibt aus meiner Sicht zum Beispiel für dieses, und das ist ja nicht nur meine Sicht, das hört man ja, das singen ja die Spatzen, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Es gibt keine Evidenz, dass dieses Beherbergungsverbot in irgendeiner Weise die Infektionsketten verstärkt bzw. unterbricht. Ja? Mhm. Also die Leute stecken sich nicht in den Hotels an. In den Hotels, in denen ich in der letzten Zeit gewesen bin, geht es sagen, sorgfältiger zu als bei mir zu Hause, muss man mal sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr genau und sehr rücksichtsvoll. Und von daher ist dieses, kann ich gut verstehen, dass dieses Beherbergungsverbot bei allen Bürgerinnen und Bürgern, vor allen Dingen im Moment natürlich in der Ferienzeit, bei den Familien, die mit ihren Kindern endlich mal aus den Ballungsgebieten raus wollten und irgendwie frische Luft in Brandenburg oder, nee, Brandenburg ist nicht das Problem, sondern in Mecklenburg-Vorpommern atmen wollten, dass die, die sich jetzt dort, ja, nicht will, was heißt nicht willkommen, die können im Prinzip gar nicht dahin, wenn sie nicht eine ganze Woche im Hotelzimmer verbringen wollen.
Ne? Herr Specht, auch Sie sagen, die Pandemie entscheidet sich nicht im Foyer eines Hotels, sondern wo genau entscheidet sie sich denn?
Ich hätte beinahe gesagt, auf dem Sofa, vielleicht auch nicht ganz, aber im Hinterzimmer oder im Gastraum des Restaurants zum Goldenen Hirschen oder auch in privaten Räumen. Da entscheidet sich die Pandemie. Ich gebe Frau Fehr völlig recht, das Beherbergungsverbot war völlig unsinnig und es wird jetzt reihenweise auch kassiert. Also ich denke, dass wir da schon in einer Woche hoffentlich nicht mehr drüber reden. Das ist ja auch am Mittwoch nicht beschlossen worden, sondern wurde dann vertagt. Sie hätten es gerne weiter gehabt, aber Gott sei Dank ist das ja, also ich glaube, es ist relativ bald vom Tisch. Nein, da entscheidet sich es nicht, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Herrn Mertens kurz kommen, der am Telefon gerade war. Und was er eigentlich beschreibt in der Politik, diese Uneinigkeit, ist nichts anderes als das Abbild, was wir in jeder kleineren sozialen Einheit bei uns im Alltag auch sehen. Menschen sind sich halt nicht einig, sie ringen um Positionen. Das an sich wäre ja nicht schlimm, nur es ist ein bisschen so wie Eltern vielleicht, wenn Vater und Mutter zwei verschiedene unterschiedliche Positionen vertreten und Kinder dann gar nicht mehr wissen, wo es lang geht. Jetzt sind wir ja nicht die Kinder des Staates oder der Politiker, sondern wir können unseren eigenen Kopf bemühen. Und das wäre eben mein Appell, dass man sich einfach mal mit dem Virus beschäftigt und dann feststellt, aha, der ist also da, den müssen wir bekämpfen. Ja, wie machen wir das? Abstand halten, Maske tragen in geschlossenen Räumen. Damit kriegen wir schon sehr viel hin.
Wie uneinheitlich ist die Ärzteschaft? Wie erleben Sie das?
Im Prinzip genauso, vielleicht nicht ganz so von den Anteilen her. Ich denke schon, dass die Mehrheit, 80-90%, ziemlich genau weiß, was das Virus anrichtet und wie wir dagegen vorgehen sollten und was auch keinen Sinn macht. Aber natürlich, da gibt es auch extreme andere Meinungen. Das sieht man ja auch durchaus im Internet. Und die sind manchmal schwer zu ertragen, weil sie halt wirklich überhaupt nicht auf dem Boden der Wissenschaft steht. Unterschiedliche Ansichten zu Regelungen, die kann man absolut haben. Sie haben die Evidenz angesprochen. Die ist manchmal sehr dünn. Das ist richtig. Also diskutieren muss man das. Aber wenn es dann überhaupt nicht mehr wissenschaftlich ist, dann habe ich ein Problem.
Herr Mertens, danke für Ihren Anruf aus Pforzheim. Walter Peters aus Rheine. Guten Morgen, Herr Peters.
Ja, Peters, guten Morgen. Können Sie mich verstehen?
Ja, wir verstehen Sie gut.
Ah, schön. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also Folgendes, ich glaube, dass mehr kontrolliert werden muss, also mehr Kontrollen stattfinden müssen. Knackpunkt könnte sein, dass zu wenig Leute da sind. Ich bete tausendmal, dass man vielleicht auch die Bundeswehr zur Kontrolle einsetzen kann. Das ist natürlich nicht ganz einfach gesetzlich. So bekommt man durch mehr Kontrolle eine bessere Übersicht. Und jetzt Folgendes, man muss die Leute, die man erwischt, so sehr freundlich ansprechen, vielleicht psychologisch noch ein bisschen schulen, dann sind die Leute auch zugänglich. Ich mache mal einen Extremfall, man trifft feiernde größere Menge unvorsichtig, dass man bei Bedarf sehen zu denen sagt, wenn man merkt, das kann schwierig werden, als erstes, sie können sich gleich mit ihren Rechtsanwälten in Verbindung setzen. Wir müssen leider hier einschreiten, weil sie die Regeln nicht beachten. Dies kann man ja relativ freundlich sagen, verstehen Sie? Mhm. Denn der Knackpunkt ist, wenn zu wenig kontrolliert wird, kann man zu wenig Leute ansprechen und dann kann es eng werden mit den Infektionsketten, weil je mehr Fälle entstehen, desto mehr ist ja Nachfragebedarf der Bundesgesundheitsämter, um diese Infektionsketten zu verfolgen. Verstehen Sie, was ich meine?
Herr Peters, Sie plädieren, ja, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Sie plädieren also dafür, wirklich direkt mit den Menschen zu sprechen und nicht die zum Beispiel anonym anzuzeigen, wie jetzt wir gerade gelernt haben von der Stadt Essen. Da gibt es ja dieses Online-Formular, Melden eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Herr Specht, wie bewerten Sie diese Möglichkeit der Kontrolle? Einmal das, was Herr Peters gesagt hat, also direktes Gespräch mit den Nachbarn oder mit denen, die man da beim Feiern trifft, versus Online-Formular.
Also zum Online-Formular gleich zuerst, das ist jetzt mehr eine private Meinung, keine ärztliche. Davon halte ich natürlich gar nichts, weil das ist ja die wirklich typische Blockwart-Mentalität, die uns so eigen ist. Das wäre mir sehr unangenehm, wenn ich auch sehr für Kontrolle oder für Einhalten der Regeln bin. Aber das geht mir eindeutig zu weit. Das ist die typische Falle, in die man tappt, wenn man sagt, ja, wir müssen das ja aber doch kontrollieren. Und dann sagt, wir haben aber gar nicht genügend Kontrolleure, also machen wir die Bevölkerung zu solchen. Das hatten wir alles schon mal. Ich glaube, das wollen wir nicht. Da muss man vorsichtig sein, auch wenn man diesen kurzfristigen Gewinn sozusagen damit dann nicht hat. Die Kontrolle an sich, die Herr Peters angesprochen hat, ist natürlich völlig wichtig und richtig. Ich würde nur sagen, wir sollten das den Profis tatsächlich überlassen, die nicht genug sind. Das ist natürlich auch so. Die Ordnungsämter, Gesundheitsämter, denken wir mal nur an die Überwachung der Quarantäne, ist quasi nicht zu leisten. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch gesehen. Da gibt es zwar hin und wieder dann mal einen Anruf auf dem Festnetz, um zu gucken, ob die Leute wirklich zu Hause sind. Aber das ist natürlich sehr löchrig und nicht flächendeckend machbar. Aber Herr Peters hat natürlich recht, ohne Kontrolle nutzt das nichts. Wir haben es ja sowieso nur mit vielleicht 5, ach, wahrscheinlich ist es unter 10% der Bevölkerung zu tun, wo es diese Schwierigkeiten gibt. 90% der Bevölkerung hält sich an die Maßnahmen und würde das sogar nach meiner Ansicht auch ohne äußere Kontrolle tun.
Ist das so, Frau Frevert? Also kann man bei uns getrost auf die Eigenverantwortung setzen oder werden viele Menschen auch gerne geführt und bekommen gerne einfach Regeln vorgesetzt, nach denen sie sich dann verhalten können?
Das schließt sich ja nicht aus. Also wir brauchen alle Orientierung für unser Verhalten und diese Orientierung geben die Regeln, die uns von unseren Städten oder Kreisen und Ländern und dem Bund vorgegeben werden. Nur in der Tat, die meisten Menschen halten sich daran und ich finde auch immer wieder wichtig, dass wir das betonen, weil uns das, so sind wir einfach aufgestellt, uns fällt in erster Linie das auf, was nicht funktioniert und nicht das, was funktioniert. Das heißt, uns fallen die Menschen auf, die sich nicht daran halten. Und es hilft manchmal daran zu denken, dass das wirklich eine kleine Minderheit ist. Nur, wie gehen wir damit um? Ich bin eigentlich ganz auf der Seite von Herrn Peters. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn da richtig verstanden habe. Ich bin auf der Seite, dass ich eigentlich keine Bundeswehr haben möchte und auch möglichst wenig uniformierte Ordnungskräfte, die diese Bürger an ihre Pflicht, und das ist eine Pflicht, andere nicht zu gefährden. Das ist keine Solidaritätshandlung, sondern das ist einfach eine Pflicht, andere Menschen nicht zu gefährden, erinnern. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich selber als Bürgerin einschreite, was heißt einschreite, klingt schon wieder so martialisch. Nein, wenn ich mir größtmöglich verfügbaren Freundlichkeit auf Menschen, die diese Maske auf dem Kinn tragen, herantrete in der BVG hier in Berlin und sie bitte, diese Maske doch bitte nicht nur über den Mund, sondern auch über die Nase zu ziehen, bekomme ich sehr häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig unendlich patzige bis hin zu beleidigenden, man könnte sogar sagen eher verletzenden Reaktionen. Das kann ich mir ein-, zweimal am Tag geben. Da geht mein Selbstbild nicht flöten. Aber allzu oft möchte ich das nicht haben. Und dann ist natürlich der Ruf auch bei mir, die ich sage, wir könnten das eigentlich als Bürgerinnen und Bürger untereinander lösen, ohne einander zu denunzieren, ist dieses Vertrauen dann auch irgendwann erschöpft. Und ich denke, nein, jetzt brauchen wir Uniformierte, die in den Bussen und Bahnen und in den Kneipen mal umhergehen und sagen, Leute, steckt die Köpfe nicht zu eng zusammen, befolgt diese wirklich simplen und uns nichts, aber auch gar nichts abverlangenden Aha-Regeln. Sonst droht ein Bußgeld. Und dieses Bußgeld, denke ich auch, könnte ruhig ein bisschen höher sein.
Ja, auf der anderen Seite, man hat auch das Gefühl, es sind jetzt inzwischen auch wieder so viele Erzieherinnen und Erzieher unterwegs, die gerne sagen, zieh dir die Maske höher. Von einem Arzt wie Herrn Specht lasse ich mir das natürlich gerne gefallen. Ne? Wenn da so ein weißer Kittel ist, dann denke ich, okay, der hat auch wirklich die Berechtigung dazu. Aber wenn man dann jemand neben mir in der U-Bahn sitzt und du hast das Gefühl, ach, der wäre sowieso lieber was anderes geworden.
Aber da kommt es eben, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, Frau Steiner, aber da kommt es eben doch auf den Ton an, der die Musik macht. Und da, ich glaube, in vielen von uns, ich würde mich da nie ausschließen, steckt so ein bisschen Selbstgerechtigkeit. Ich mache immer alles richtig. Mein Gott, ist das ein tolles Gefühl. Natürlich stimmt das überhaupt nicht. Aber man muss in dem Moment, in dem man auf andere zugeht, genau, sehr, sehr genau darauf achten, dass dieser leicht arrogante, selbstgefällige, selbstgerechte Ton eben nicht in die Aufforderung oder in die freundliche Aufforderung einfließt, sich doch bitte diesen Regeln konform zu verhalten. Und letztendlich muss ich schon sagen, finde ich es einer Bürgergesellschaft, die wir nun sein wollen. Wir wollen ja keine Obrigkeitsgesellschaft sein, die nur nach Regeln und und Kontrolleuren, die diese Regeln einhalten sollen, funktionieren, sondern wir wollen eine Bürgergesellschaft sein, die auf Selbstverantwortung setzt und auch durchaus mal andere Menschen an diese Selbstverantwortung erinnern kann.
Mhm.
Aber das, wenn wir vorhin über Frustration gesprochen haben, das führt auch zu Frustration.
Herr Specht, Sie werden ja qua Amt als Autorität gesehen. Da ist es wahrscheinlich leicht, oder? Erleben Sie als Arzt auch, dass die Leute mit den Augen rollen und sagen, geh mir weg?
Also ich muss da ehrlich sein, ich kriege gar nicht so viel davon mit, weil ich eigentlich, glaube ich, dann ein Vorzeigebürger bin. Ich bin wirklich wenig unterwegs. Ich versuche das tatsächlich zu vermeiden. Ich gehe einkaufen, natürlich. Ich bin beruflich unterwegs, aber dort, was ich dort feststelle, ist natürlich eine absolute Auswahl, die man da trifft. Dort haben die Leute die Maske auch richtig an, aber ich habe es natürlich auch schon gesehen mit diesem lässigen am Kinn tragen, vielleicht noch über den Mund. Und da muss man eben gerade sagen, vielleicht auch hier nochmal, gerade die Nase ist das Entscheidende. Also wenn Sie sich schon entscheiden würden, das Ding nur über Mund oder Nase zu ziehen, dann bitte am wenigstens oder vollkommen über die Nase und nicht über den Mund. Das geht halt schlecht, deswegen hängt es dann nur am Mund. Aber die Nase ist wirklich entscheidend. Also das muss natürlich mit hinein. Mir wäre lieb, und das ist schon wieder fast ein soziales Problem, wenn wir wirklich mehr mit Appell oder mit Aufklärung weiterkämen, weil das einfach die beste, die intrinsische Motivation ist, etwas zu tun. Nicht, wenn ich es von außen gesagt bekomme, sondern wenn ich von innen her verstanden habe, warum ist das denn sinnvoll. Aber da haben wir natürlich, ich würde mal sagen, 40 Jahre Verlust oder 40 Jahre schon eine falsche Richtung eingeschlagen. Es fehlt uns ganz klar in diesem Sinne an Bildung, auch an naturwissenschaftlicher Bildung. Ich frage mich manchmal, was eigentlich im Biologieunterricht so stattfindet, wenn wir jetzt mal an die Schulen denken. Ganz kleines Beispiel. Ich sah mal, das waren Oberschüler, die in Berlin in einer Gaststätte dort saßen und ich musste ein bisschen warten und sah dann, was die da machen. Und das war wirklich höchste Molekularbiologie. Und ich schaute so drüber und sagte dann, Entschuldigung, aber ihr seid sicher im Leistungskurs. Und dann sagten die, nee, das ist bei uns normaler Grundkurs. Wow. Da denke ich auch, warum lernt man dieses gut abfragbare Wissen, aber viele ganz basale Dinge, die wichtig sind für den Menschen, auch Gesundheit, das Fach Gesundheit, das kommt ja jetzt erst langsam, wäre wichtig. Wenn das den Leuten klarer wäre und das nicht nur in Gymnasien, dann glaube ich, könnte man mit Appellen auch was erreichen. So scheint es mir echt schwierig zu sein und dann braucht es tatsächlich die von Herrn Peters schon angesprochene Kontrolle.
Herr Peters, wir danken Ihnen für diesen Appell aus Rheine. In Berlin wartet am Telefon Sabine Gundlach. Guten Morgen, Frau Gundlach.
Ja, guten Morgen. Ich wollte mal nur einen ganz kurzen Beitrag dazu steuern. Ich finde an sich die Regeln, die wir bisher haben, absolut okay. Also die AHL-Regeln jetzt mittlerweile.
Altersmaske, Hygiene, Abstand.
Genau. Ich selbst bin jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch, 59 Jahre alt und habe eine Diabetes und so ein paar Grunderkrankungen, bin aber so ganz fit. Ich musste diese Woche zum Arzt, also routinemäßig. Es ging mir aber nicht so gut. Ich bin mit dem Taxi gefahren. Ich habe beim Taxifunk darum gebeten, dass der Fahrer eine Maske trägt, weil es ist ja nun ein äußerst enger, kleiner Raum, so ein Auto. Und da sagte mir die Dame, das ist ja sowieso Gesetz, also jetzt, ich soll mich da, der hat sowieso eine Maske auf. Gut, das Taxi kam pünktlich, ich wollte einsteigen, der Taxifahrer hatte also keine Maske auf. Ich habe ihn dann freundlich als Erzieherin gebeten, die Maske aufzuziehen, hat er dann auch gemacht. 2 Minuten später war die Maske also unterm Kinn. Und dann war ich immer noch freundlich, aber etwas bestimmter und habe ihn dann gebeten, die Maske aufzuziehen. Das hat er dann sehr widerwillig gemacht, bis sie dann irgendwann wieder runterrutschte. Ja. Und dann fühlte er sich noch gemüßigt und ich war wirklich nicht ausfallend, was ich durchaus auch schon mal sein kann, hat mir dann einen Vortrag gehalten, er sei Verschwörungstheoretiker und er fahre so viele Ärzte aus der Charité und so weiter. Meine Frage, ich will jetzt gar nicht über diesen Taxifahrer so lange diskutieren. Was mache ich jetzt? Ich habe das mit Freundinnen besprochen, die sagten, schreibt der Taxi-Innung. Mir geht es jetzt gar nicht darum, zur Denunziantin zu werden oder mich zu beschweren um des Beschwerens willens. Aber ich merke das so oft, weil ich eben sehr achtsam bin wegen mir selbst. Ja, ich muss mich irgendwie ständig dafür verteidigen, dass ich die Leute Abstand zu halten, die Maske zu tragen. Und ich meine, dieser Mensch ist ja jetzt wirklich verpflichtet dazu, ja.
Man wird auch, glaube ich, deshalb zornig, weil der andere so stark signalisiert, du bist mir völlig egal, ich bin wichtig. Also dass die dann so ein...
Ja, der Typ war mir relativ egal, ja, ich finde es eher so vom Prinzip her. Und ich denke, viel wichtiger als noch mehr Regeln und noch mehr Regeln, aber das wurde ja teilweise auch schon gesagt, scheint mir zu sein, dass es irgendwie ein Instrumentarium gibt, der Kontrolle und auch Hinweise auf Regelverweis, ohne dass das jetzt in so eine absolute, ich weiß nicht, Denunziantentum geht oder so. Aber solange die Leute merken, da passiert ja eh nichts und so. Ne? Also ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt jedem, der sich nicht dran hält, wünscht, dass er Corona bekommt.
Nee, es ist natürlich ist es eine Frage der Kommunikation. Frau Frevert, als Mitglied der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften, haben Sie ja an einer Stellungnahme mitgewirkt, Coronavirus-Pandemie, wirksame Regeln für Herbst und Winter aufstellen. Ich vermute mal, wir kommen gleich noch zu den Regeln, aber Kommunikation ist natürlich auch das A und O. Was würden Sie, Frau Gundlach, raten?
Ich wäre da sehr strikt und würde sagen, sie soll die Taxi-Innung oder das Taxiunternehmen anrufen und dieses Vorkommnis melden. Dieser Mann ist nicht in seiner Freizeit unterwegs, sondern er ist dort angestellt wahrscheinlich oder möglicherweise auch selbstständig, aber dann auch Teil dieser Innung. Und muss sich an die Regeln halten. Das ist keine Frage von, ob ich das mag oder nicht oder Verschwörungstheoretikerin bin oder nicht, sondern das ist einfach seine verdammte Pflicht. Und ich finde sowas, ich wäre wahrscheinlich an ihrer Stelle, naja gut, das sagt man immer hinterher, einfach ausgestiegen und hätte dieses Taxi verlassen, weil ich mich auch persönlich gefährdet gefühlt hätte von dieser Person. Und dieses Recht, mich zu gefährden, gebe ich niemandem anderen.
Herr Specht?
Ja, vom Prinzip kann man nur genau das sagen. Ich fürchte halt, als alter Pessimist hätte ich jetzt beinahe gesagt, dass wir das Problem nicht wirklich lösen werden, weil solche Vorfälle sich immer wieder ergeben werden. Und dann ist immer die Frage, wie kriegt man es hin? Zu diesem Zeitpunkt ist eben gerade keiner da, der von Amts wegen hier kontrollieren könnte. Und bei Kontrolle und von Amts wegen und all sowas, bei diesen Worten, da wird es uns ja schon leicht mulmig. Das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir hätten ja eben so gerne, dass die Leute es einfach verstehen und sagen, okay, es kostet mich recht wenig, ich ziehe jetzt die Maske auf und fahre dann halt in diesem geschlossenen Raum. Das ist völlig richtig, ein Auto ist sehr geschlossen, sehr, sehr eng und da besteht natürlich auch eine Ansteckungsgefahr. Also mache ich das jetzt für diesen Fall und gut ist. Aber das ist natürlich ja wieder eine kindische Vorstellung von mir.
Hm. Frau Gundlach, wie geht es Ihnen allgemein mit den aktuellen Maßnahmen und Regeln?
Also in der Öffentlichkeit, muss ich sagen, finde ich es nicht mehr so angenehm. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich merke doch immer öfter, dass ich Menschen anspreche, also an der Kasse oder so, können Sie bitte den Abstand wahren. Am Anfang habe ich mir sogar die Lebensmittel bestellt bei so einem Biolieferanten und jetzt überlege ich, ob ich das wieder machen werde, ja. Mhm. Weil ich bin es so ein bisschen leid. Mhm. Also ich bin jetzt überhaupt nicht hysterisch und so, ja, aber ich bin halt schon, ich würde mal sagen, schon vorsichtiger als meine anderen Freunde, weil die halt mehr oder weniger gesund sind.
Ja.
Und ich fühle mich jetzt auch nicht total krank oder so, ne? Aber man weiß ja halt, durch diese Grunderkrankung ist man einfach gefährdeter für die Art der Verläufe und muss ja nicht sein, ne?
Und man sieht natürlich nicht gerne, wenn Menschen sorgloser werden. Frau Frevert, Sie sagen, unsere Gefühlswelt ist in den letzten Monaten differenzierter geworden. Also das Social Distancing, das sei weniger problematisch als das Social Shaming. Können Sie uns das noch erklären, was Sie damit meinen?
Naja, beim Social Shaming, also der, wie heißt das jetzt, Corona-Scham, glaube ich, ist das deutsche Wort dafür, kommen wir schnell in diese Denunziationsecke hinein, dass wir Menschen, Social Shaming funktioniert so, dass wir Menschen, also dass jetzt Frau Gundlach zum Beispiel diesen Taxifahrer, Wie hätte sie ihn beschämen können? Eigentlich hätte sie ihn gar nicht beschämen können. Beschämen kann man immer nur Leute vor anderen. Da braucht man ein Publikum. Und sie war alleine mit ihm im Taxi. Da funktioniert sowas wie Beschämung auch überhaupt nicht. Aber dass man Menschen öffentlich bloßstellt, vor anderen bloßstellt, weil sie die Regeln nicht gemacht hat. Das ist ein Verhalten, das ich persönlich auch nicht schätzen würde. Ich würde auch kindische Vertrauen haben, dass ich mit meinen Mitmenschen vernünftig reden kann. Mit Verschwörungstheoretikern können sie nicht reden. Das ist einfach in jedem Bereich, da gebe ich auf. Also da funktioniert keine Rationalität mehr. Aber dieses persönliche Gespräch muss irgendwann auch ein Ende haben, wenn sich Menschen eben überhaupt nicht einsichtig zeigen.
Aber wächst auch das Misstrauen? Also, dass ich an der Kasse stehe und, so wie Frau Gundlach es ja auch beschrieben hat, dann haben die keine Masken auf und dann denkt man, ach, der ist hochinfektiös und der zieht die Maske nicht auf. Also, dass man mit so einem Grundmisstrauen auch unterwegs ist.
Dieses Misstrauen ist da und das Misstrauen ist nicht eins, was uns als Bürgerinnen und Bürger gewissermaßen eingeschrieben worden ist oder schon in die Wiege gelegt worden ist, sondern es kommt durch diese Wahrnehmung der Gefährdung und die ist eben bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Bei Menschen mit Vorerkrankungen, die fühlen sich gefährdeter als jetzt ein junger 20-jähriger Mann, der, und da würde ich gerne nochmal auf den Punkt Bildung zurückkommen, der möglicherweise auch alles weiß über diese Infektionsketten und über die möglichen Folgen und trotzdem sich aufgrund von, zu viel Testosteron oder zu viel Gruppendruck, dass er seinen Freunden irgendwie imponieren möchte oder gar noch von einer jungen Frau als großer Macker, der keine Angst hat, dastehen möchte. Es gibt andere Einflüsse auf Verhalten, die so etwas wie Wissen und Aufklärung einfach toppen und Menschen dazu verführen, sich unverantwortlich zu verhalten.
Sagt Ute Frevert, die geschäftsführende Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, die heute gemeinsam mit dem Arzt- und Medizinjournalisten Christoph Specht unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Corona und die neuen Regeln. Ich bedanke mich für den Beitrag von Sabine Gundlach aus Berlin. Herr Specht, Andrea Menzel aus Berlin schreibt, mich hat die Aussage sauer gemacht, dass es kindisch wäre, den Leuten die Feiern zu verbieten. Ist es nicht eher kindisch, darauf zu bestehen, feiern zu müssen? Wir können alle feiern ohne Ende, wenn die Pandemie im Griff ist. Ich glaube, das haben Sie auch gar nicht gesagt. Hm?
Ja, da wollte ich jetzt der Zuhörerin völlig recht geben. Genauso ist es. Dann habe ich mich entweder nicht klar ausgedrückt oder ich bin jetzt falsch verstanden worden. Nein, mein Punkt war, ich würde mir wünschen, ich würde hoffen, es würde ein Appell einfach reichen. Man beschäftigt sich mit dem Virus, mit der Pandemie und stellt fest, jetzt ist nicht die Zeit für große Feiern, also lassen wir es. Und zwar eben nicht für ewig, sondern nur für ein paar Monate. Ich glaube, dass dann durchaus wieder etwas möglich ist. So wollte ich eigentlich verstanden werden.
Lila Brandt fragt, wer kümmert sich eigentlich um das systematische Monitoring der Wirksamkeit von Maßnahmen, wenn die Gesundheitsämter mit Kontaktverfolgung überlastet sind und gegebenenfalls Datenschutzgesetze noch Auswertungen verhindern?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie man da überhaupt mehr Sicherheit bekommt, welche Maßnahmen auch evidenzbasiert sind und welche das nicht sind. Da hängen wir sehr hinterher. Das ist momentan ja alles in Echtzeit, was sich hier entwickelt. Und Forschung dauert normalerweise Jahre. Hinterher wird man schlauer sein und sagen können, die Maßnahme und die Verfolgungsmöglichkeiten, die waren richtig. Ich glaube übrigens, wenn es gerade um die Kontaktverfolgung geht, dass wir das bald nicht mehr leisten werden können. Einfach weil die Zahlen zu hoch sind. Ich weiß aber auch nicht, ob es notwendig ist. Ich glaube, wir müssten uns da besser konzentrieren auf die Cluster, also dort, wo tatsächlich viele Ansteckungen auf einmal stattfinden. Ganz kurz, die Reproduktionszahl, die wir ja im Kopf haben, mit diesem 1, etwas über 1, bedeutet ja statistisch gesehen, dass jeder einen anderen ansteckt, aber eben nur statistisch. Vermutlich ist es so, wenn Sie 10 Infizierte haben, Infizierte muss ich jetzt sagen, dann ist es wahrscheinlich so, dass 9 überhaupt niemanden anstecken, aber einer vielleicht 10. Und deswegen ist die Kontaktverfolgung da natürlich viel wichtiger.
Wobei man nochmal klarstellen muss, Sie sagen ja, Herr Specht, wir stecken uns eher auf der Goldhochzeit oder bei einer Rave-Party an als im Supermarkt oder in der U-Bahn. Und dazu fragt Lila Brandt auch noch, sind Übertragungen an der frischen Luft oder im ÖPNV oder im Restaurant überhaupt bekannt?
Mir sind keine bekannt. Ich glaube auch tatsächlich, dass vor dem Kühlregal bei irgendeinem Supermarkt es keine Ansteckungen gibt. Nun kann man natürlich sagen, ja, eben deshalb, weil wir Masken tragen. Wahrscheinlich war das auch schon in der Zeit nicht der Fall, als wir noch keine Masken in diesen Supermärkten trugen. Deswegen war ja der Lockdown insgesamt mit dem Schließen aller Geschäfte wahrscheinlich auch nicht im Nachhinein betrachtet nicht notwendig und würde so auch jetzt nicht mehr kommen. Draußen ist die Ansteckung auch sehr selten. Eine kleine Begebenheit, ich habe am Wochenende eine Dame gesehen, die lief Mutterseelen alleine auf einem Waldweg mit Walkingstöcken und hatte eine Maske auf. Also das ist eh jetzt schon mal übertrieben, aber als dann ihr jemand entgegenkam, nahm sie die Walkingstöcke auch noch waagrecht, um den Abstand sozusagen zu erzwingen, zusätzlich mit der FFP2-Maske. Das ist natürlich wieder vollkommen übertrieben. Wenn sie draußen irgendwo aneinander vorbeilaufen, dann passiert da nichts. Die Probleme sind woanders. Sie sagten es, goldene Hochzeit. Wir sind ja alle Familie und da können wir ja die Maske weglassen. Da passiert es.
Frau Frevoort, die Leopoldina, ich habe es vorhin gesagt, hat Coronavirus-Maßnahmen für Herbst und Winter aufgestellt. Welche Regeln sind das bei Ihnen?
Das sind eigentlich die Regeln, die wir schon längst kennen. Mit einer besonderen Betonung nochmal auf das L, auf die Lüftung. Da gibt es jetzt eine neue Studie eines Max-Planck-Institutes, die genau gemessen haben, was denn eigentlich in einem geschlossenen Raum, in dem Aerosole herumschwirren, passiert, wenn man dort so lange oder so lange lüftet. Und diese Evidenzen, dass das diesen Aerosolen nicht gut tut, das Lüften, die gibt es mittlerweile. Also da nochmal als Hinweis auf die letzte Frage. Bestimmte Evidenzen sind einfach da und die können auch, das ist ja das Schöne an dieser ganzen Geschichte, die können wir alle auch relativ problemlos in unseren Alltag integrieren. Mhm. Wäre es auch noch schön, Luftfilter zu haben in den Schulen. Daran wird, glaube ich, gearbeitet. Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, Zehntausende von Schulen mit diesen, von Schulräumen vor allen Dingen mit diesen Filtern auszustatten. Man soll es trotzdem versuchen. Ansonsten, die Leopoldina-Regeln, ich habe erst so gedacht, war selber mit in der Arbeitsgruppe, warum machen wir das jetzt einfach eigentlich nochmal? Pfeifen ja die Spatzen eigentlich schon von den Dächern. Das ist aber auch eine Erfahrung jetzt der Kommunikationspolitik der letzten Zeit. Man kann es nicht oft genug sagen. Mhm. Und man muss es auch mit einer gewissen Dringlichkeit sagen, was jetzt diese Leopoldina Stellungnahme von anderen unterscheidet, ist, dass die Dringlichkeit größer geworden ist und dass durchaus auch nicht nur davon gesprochen wird, ja, wir haben sozusagen als Bürger eine Verantwortung, solidarisch miteinander zu sein. Nein, wir haben auch eine Rechtspflicht, den anderen, die andere Bürgerin, den Mitbürger nicht zu gefährden. Und an diese Rechtspflicht muss erinnert werden. Das ist nicht in unser eigenes Belieben gestellt, sondern also, das ist eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit.
Dazu passt noch eine Mail von Hans-Georg Frohn aus Berlin, der uns geschrieben hat, nach § 23 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung gilt für den Fahrer von Fahrzeugen ein Maskenverbot.
Ja, aber man kann ja eine Maske auch in Form von, ja, es gibt wunderbare so Plastikdinger, absolut transparent, durchsichtig, sodass man das Gesicht des Fahrers, darum geht es ja, dass man, genau, dass man dieses Gesicht erkennt von außen, durchaus erkennen kann. Man muss ja nicht irgendwie so ein schwarzes Zorro-Ding da auf der Nase tragen, sondern da gibt es andere Möglichkeiten.
Helmut Leger ruft uns an aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen. Inzwischen ist es ja schon eine Zeit her, in dem Gespräch, was meinen Anruf eigentlich ausgelöst hat. Und zwar ganz am Anfang hat der Dr. Specht in einer Erklärung, er wollte es wahrscheinlich nur klar machen, dass man unterschiedlich das empfindet, aber das löst bei mir aus, dass das so harmlos macht, dass die Dramatik dieser Krankheit eigentlich auf der Strecke bleibt. Der hat gesagt, ja, es gibt Patienten, die haben schon bei einem kleinen Kratzen die Krankheit und im Gefühl und andere, die liegen praktisch nieder. So habe ich es jedenfalls verstanden und fühlen sich immer noch nicht krank. Mir fehlt in diesen ganzen Diskussionen eigentlich die Dramatik dieser Krankheit. Ich habe vor kurzem bei dem Lanz gesehen und gehört, dass der Korrespondent des Tagesspiegel, der von dieser Krankheit befallen hat und der auch die Möglichkeit der Formulierung hat, eigentlich mal richtig mitgeteilt hat, wie ihn diese Krankheit wirklich getroffen hat. Was es bedeutet, keine Luft zu kriegen zum Beispiel. Mhm. Was den Menschen ja nicht so bekannt ist. Also ich habe die letzten 10 Jahre mehrere Operationen gehabt und mir zweimal habe ich das Gefühl gehabt, die Luft zu kriegen. Das ist der schlimmste Zustand, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Und da wünschen Sie sich, Herr Leger, dass man einfach mehr von Corona-Patientinnen und Patienten hört, dass die von ihren Erfahrungen erzählen, damit man nochmal klarkriegt, wie gefährlich dieses Virus ist.
Ja, weil wenn ich an den Anfang denke, was dieses Bergamo ausgelöst hat, dass den Menschen da zum ersten Mal bewusst geworden ist, wie sie diese toten Abtransporte gesehen haben. Und seitdem, ich glaube, der Korrespondent war der Erste, der es wirklich gut beschrieben hat, was es bedeutet, 5 Wochen im Koma zu sein, danach wieder aufzuwachen und das alles erst verarbeiten zu müssen. Die Menschen wissen überhaupt nicht, und es betrifft ja auch Jugendliche. So ist es ja nicht nur uns Alte.
Herr Leger, ich würde gerne
zu kämpfen haben.
Ja. Ich finde, das ist ein ganz
Dramatik, ja. Was das bedeutet, diese Krankheit zu haben, die fehlt mir überhaupt.
Danke Ihnen sehr für diesen Appell, dass Sie darauf hinweisen, und würde gerne Herrn Specht die Gelegenheit geben zu antworten.
Ja, ich kann Herrn Leger nur vollkommen recht geben. Ich hatte allerdings auch genau das ja gesagt, dass wir nicht nur auf die Todeszahlen gucken dürfen, sondern auch die Krankheitslast. Das ist nämlich genau das, was Herr Leger gerade anmahnt. Menschen, die Erkrankung durchgemacht haben und häufig eben auch in der Intensivstation, die nicht zu denen gehörten, zu den 25-50%, die dann bei Beatmung auch gestorben sind, sondern die es überlebt haben und vielleicht auch wieder auf ihren 2 Beinen nach Hause gekommen sind, jetzt wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Die Krankheitslast, also auf Deutsch das, was die erlebt haben, ist erheblich. Da gebe ich Herrn Leger völlig recht und ich meine das auch erwähnt zu haben. Mit den Symptomen meinte ich nur, wenn es heißt, es gibt symptomlose Fälle, dann ist die Einschätzung der Menschen eben unterschiedlich. Manche sagen, das Kratzen im Hals, das war doch gar kein Symptom, ich habe das einfach so durchgestanden, ich hatte gar nichts. Und andere würden sagen, nein, also ich hatte schon Symptome, es kratzte im Hals und ich fühlte mich auch nicht so wohl. Das wollte ich damit sagen. Aber genau was Herr Leger sagt, ist auch mein Punkt. Wir dürfen nicht nur auf die Todesfälle schauen, sondern eben auch auf die Kranken.
Manfred Schulz aus Oldenburg ergänzt dazu nochmal per Mail: Ich vermisse Corona-Daten, nach denen ich mich wirklich richten kann. Warum wird nicht Hendrik Streecks Vorschlag aufgegriffen, neben den Neuinfektionen auch die Zahl der neuen Corona-Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen zu nennen?
Das wird Gott sei Dank ja mehr und mehr gemacht. Ich freute mich zum Beispiel sehr darüber, dass jetzt auch bei der Berichterstattung über die Neuinfektionen das in Zusammenhang gesetzt wird oder gestellt wird, dass man eben die 7.000 heute aktuell, glaube ich 7.800, nicht vergleichen kann mit 6.000 eben im März und April. Diese Einschätzung, die kommt jetzt ja und auch die Zahlen, was die Intensivbelegungen angeht und die stationären Fälle generell, das finde ich Gott sei Dank immer mehr und hat völlig recht. Das würde eben diesem Ampelsystem entsprechen, wofür ich sehr plädieren würde. Den Vorschlag von Herrn Professor Streeck halte ich für sehr, sehr sinnvoll, ja.
Dankeschön, Herr Leger, nach München für Ihren Anruf. Die gerade, wirklich gerade ganz frischen Buch herausgebracht hat mit dem Titel Mächtige Gefühle, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Frau Frevert, haben Politikerinnen und Politiker die Bedeutung der Gefühle in Sachen Corona bisher unterschätzt?
Ich denke eigentlich nicht. Also Sie haben ja von Anfang an, und wenn Sie sich an die ja doch wirklich beeindruckende Fernsehansprache von Frau Merkel damals im März erinnern, Sie haben von Anfang an auf so etwas gesetzt wie Vertrauen. Und Sie haben sich damals aus meiner Sicht auch als sehr vertrauenswürdig bewiesen. Allerdings ist das genau das Gefühl, denke ich, das im Moment auf der Kippe steht. Und da kommen wir wieder zum Beginn unserer Sendung zurück. Was macht es eigentlich, wenn Menschen wenn wir als Bürgerinnen mit sehr unterschiedlichen Anweisungen und Regeln versorgt werden und man den Eindruck hat, man spricht nicht mit einer Zunge?
Droht der Politik denn, dass sie die Akzeptanz für ihre Regeln verliert?
Das ist die wichtigste Gefahr, die wir im Moment, also die Politik im Moment spürt. Und dagegen muss sie kommunikativ, aber auch politisch gegensteuern. Ich denke, das weiß aber auch jeder.
Wir sind kommunikativ mit Holger Piel aus Gütersloh. Guten Morgen, Herr Piel.
Einen schönen guten Morgen. Ich beobachte gerade bei Schülern, dass viele da Corona eher als Spiel sehen. Zum Beispiel gibt es da einige vermutlich ganz Schlaue, die sich morgens im Bus mit dem Rücken im Gang zum Fahrpersonal drehen und dann die Maske abnehmen, dass der Busfahrer das nicht sehen kann. Und ich musste auch schon beobachten, dass Fahrer dann nach hinten gegangen sind und halt bestimmte Schüler nach vorne eskortiert haben, damit sie die Damen und Herren unter Beobachtung haben, dass die Maske getragen wird. Also da sollten wir auch noch mal etwas nachmoderieren, wenn man es mal nett sagt.
Frau Frevert, das ist dieser Punkt, den Sie vorhin auch schon angesprochen hatten. Also für Sie als Forscherin ist ja auch interessant, wenn die Pandemie mal vorbei ist, zu gucken, wie haben wir uns überhaupt alle so verhalten. Und Sie haben vorhin schon junge Männer angesprochen, die einen da auf dicke Hose machen. Sie haben das wissenschaftlicher formuliert. Aber das ist der Punkt, den Herr Piel, glaube ich, auch gerade mit anspricht.
Ja, das ist ja das Imponier.
Was können wir lernen?
Ja. Ja, das ist das Imponiergehabe von Adoleszenten, oft Jungs, muss man sagen, die meinen, indem sie den angstfreien Macker oder jungen Mann in Spe markieren, dass sie da sowohl bei ihren eigenen Peers als auch natürlich vor allen Dingen beim weiblichen Publikum unglaublich punkten können. Und ich denke auch, gegen ein solches Verhalten hilft kein Biologieunterricht, in dem die nach lernen, wie oder mehr darüber erfahren, wie das Virus sich verbreitet, sondern da hilft einfach ja, was hilft dagegen? Also ich denke schon, eingreifen seitens der Busfahrer, seitens der Erwachsenen. Man kann das nicht einfach so stehen lassen. Es kann aber auch sein, und das wäre etwas, was wichtig wäre, dass es innerhalb dieser Gruppen, innerhalb der jungen Leute, neue Meinungsführer gibt, die einfach sagen, weißt du, das ist jetzt einfach nicht angemessen. Das ist nicht cool, das ist einfach nur bescheuert. Und solange sich das niemand traut, aber das kann man möglicherweise, wird daraus nichts, aber möglicherweise ist es ja auch denkbar, dass von Seiten der Eltern, von Seiten auch von auch Mädchengruppen einfach gesagt wird, du hör auf mit dem Mist.
Welches Rezept hat der Arzt, Herr Specht?
Eigentlich gar keins, weil ich auch sagen würde, dieses Adoleszentenverhalten, vor allem jetzt bei Kindern, sagen wir mal in der Größenordnung von 5 bis 14 Jahren ungefähr, würde ich es jetzt mal verorten, das ist so evolutionsbiologisch festgelegt. Wenn ich an meine eigene Jugend denke, glaube ich, habe ich auch viel Blödsinn in dieser Art gemacht, dass über die Stränge schlagen, dass sich nicht an Regeln halten wollen. Das ist da ja eigentlich eher normal. Das heißt nicht, dass man es unbedingt tolerieren sollte. Und ich gebe Frau Frevert natürlich recht. Ich glaube auch, ich, wenn ich da jetzt in der Situation wäre, das Wissen alleine über das Virus und die Verbreitung hilft da nicht viel. Das ist tief in uns drin, diese Art des Verhaltens. Ich glaube aber nicht, dass es der wirklich springende Punkt ist. Schlimmer wird das, wenn das gleiche Verhalten noch bei nicht mehr Adoleszenten, sondern bei Erwachsenen eben zu sehen ist. Und da müssen wir ansetzen.
Herr Piel, wie haben Sie es denn bisher gehalten im Bus? Also gehen Sie dann zu den Jungs hin?
Ich trage erstens konsequent die Maske auch generell, wenn ich draußen bin, weil ich bin selber Asthmatiker. Aber ich habe ein paar Mal probiert, nur mal mit dem Finger anzudeuten, setz dir mal die Maske bitte auf, und ziehe sie über die Nase, aber dann wird eben auf Durchzug geschaltet.
Ja, stehen wir da. Also kann man nur darauf warten, dass die Pubertät irgendwann vorbeigeht, Herr Specht.
Ja, Jungs, also es klingt jetzt vielleicht nicht
meine,
toll.
Also kann man zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, kann man dann doch nochmal so daran appellieren, dass man sagt, wir haben alle eine Gesamtverantwortung für uns. Und denkt doch mal drüber nach, was ihr jetzt damit auslöst, dass ihr hier so ein auf, ich bin
das
der große
Das kann man
Mecken.
Sagen, aber ich glaube, in der Altersgruppe kommt das nicht wirklich an. Nein.
Ja, aber es kommt schon an, wenn die Eltern in den Familien darauf achten, dass die Kinder das begreifen, das, was sie tun und warum die Eltern jetzt Masken tragen und manchmal ja auch schon die Kinder. Viele wollen das ja auch schon, gerade als Fünfjährige wollen sie Masken tragen, weil sie damit erwachsen wirken. Mhm. Und wenn man diesen Einfluss verstärkt und damit auch Kinder in die Situation versetzt, dass sie solchen Gerne-Größen dann auch Paroli bieten, dann ist, glaube ich, ich sehe das nicht so als, ich sehe das nicht so zwangsläufig an. Ich vertraue da schon auf die Macht von Vorbildern und auch auf die Macht von Erziehung. Aber Erziehung nicht im Sinne von Einpeitschen bestimmter Regeln, sondern wirklich vernünftigem Argumentieren.
Herr Piel, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Gütersloh. Und ich glaube, zu Ihrem Anruf passt gut Annette Tiergarten aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen, Frau Tiergarten.
Guten Morgen. Ich wollte sagen, also ich denke, wir müssten insgesamt als Maßnahme für eine bessere Gesprächskultur und für mehr seelische Gesundheit grundsätzlich halt auch von früh auf werben und auch in der Schule vielleicht unter Umständen sogar unterrichten. Mhm. Weil es ist doch ganz normal, dass junge Leute, die fallen ja dann, also ich habe Verständnis für junge Leute, die fallen aus ihrem Familienverbund raus, die müssen sich neu orientieren. Man weiß, dass sich viele junge Leute genau in dieser Phase eigentlich besonders allein fühlen, weil sie natürlich nicht mehr in der Familie so eingebunden sind. Sie müssen sich neu orientieren, sie müssen alles neu lernen. Und der einzige Ort, wo sie sich irgendwie neu kennenlernen können, wo sie sich nicht alleine fühlen, ist mit anderen Gleichaltrigen. Und die brauchen ja oft dann eben leider auch Alkohol, um sich zu enthemmen, damit sie dann überhaupt mit anderen ins Gespräch kommen können. Also ich denke, wir müssen eigentlich überlegen, was für Räume können wir für junge Leute schaffen, dass sie sich begegnen können, ohne eben unter Umständen auch Alkohol. Und sie müssen vor allem früher lernen, wie können sie sich äußern, wie finden sie Leute, die ihnen zuhören. Wir als Erwachsene können vielleicht auch mal besser fragen, wie fühlt ihr euch eigentlich, auf die jungen Leute zugehen, damit sie sich gesehen fühlen. Hm. Ja, und ich glaube, wenn das so ist, dann haben auch junge Männer nicht unbedingt so das Bedürfnis, sich darzustellen, den großen V zu machen, wenn sie eigentlich wüssten, da ist ja jemand, der hört mir zu, auch wenn ich nicht den tollen V mache.
Ja. Was hätten Sie Herrn Piel geantwortet, der diese Geschichte aus dem Bus erzählt hat, dass die Jungs oder ein paar Jungs da im Bus keine Maske tragen? Wie würden Sie auf solche Jungs zugehen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil die oft natürlich nicht mehr zuhören. Aber ich würde erstmal fragen, warum machst du das? Mhm. Und in dem Fall, wenn ich eben selber Asthmatiker wäre oder so, würde ich sagen, Entschuldigung, ich habe Asthma, aber du gefährdest mich hier. Und ist dir das dann bewusst, wenn ich krank werde, dass ich vielleicht nicht mehr ganz normal weiterleben kann danach? Mhm. Und in dem Moment, wo das dann so persönlich wird, sind eigentlich auch solche jungen Männer dann doch in gewisser Weise dann betroffen und sehen es dann ein, weil sie vielleicht merken, dass sie direkt jemandem schaden. Ja. Und ansonsten ist es für die so abstrakt, dass sie das auch gar nicht verstehen. Es ist ja unsichtbar, ja, das ist ja wie mit der Atomkraft, das ist ja für viele Leute auch heute immer noch kein Problem mit der Atomkraft, ja, weil man es nicht sieht.
Herr Specht, fällt Ihnen noch was ein?
Ja, es, in diesem Bereich bleibt es schwierig. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich der große Hebel ist, um den es wirklich geht. Natürlich ist das ein Thema, was man auch beleuchten kann. Aber ich möchte natürlich das große Gesamte angucken und schaue dann da, wo wir wirklich die größten Probleme haben, was das Infektionsgeschehen angeht. Und das sehe ich tatsächlich nicht so sehr im Bus, so bedauerlich das vielleicht im Einzelnen auch sein mag. Aber ich glaube, das ist nicht der große Hebel.
Winfried Beckmann ruft uns an. Aus Neuss. Guten Morgen, Herr Beckmann.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Winfried Beckmann. Ich rufe aus Neuss an. Ja, ich finde diese ganze Diskussion um diesen Corona ist völlig übertrieben. Vor dem Hintergrund, dass man jetzt mittlerweile wohl in Erfahrung bringen konnte, dass in Afrika kaum noch Covid-Fälle veröffentlicht werden. Offensichtlich ist der Virus da durchgelaufen. Und da sollte man sich eigentlich fragen, warum eigentlich diesen Aufwand, wenn man dann noch im Verhältnis sieht, dass, glaube ich, 100 Tote zu verzeichnen sind, die also unter 60 sind, die wohl keine Vorerkrankungen haben. Und da frage ich mich natürlich, für 100 Tote so einen Aufwand zu betreiben, eine ganze Volkswirtschaft an die Wand zu fahren, was dazu geführt hat, dass mittlerweile im Dienstleistungssektor Leute sich schon Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Unterhalt betreiben können. Ja. Das halte ich für völlig übertrieben.
Herr Beckmann, helfen Sie uns.
Sie sollten das durchlaufen lassen. Mhm. In einem halben Jahr ist die Sache durch. Da haben wir ein paar Tote, das ist ganz normal. Das Virus holt sich die Toten. Die Toten, die wir jetzt verzeichnen haben, das sind Leute, die krank, die über 60 sind, die 20 Jahre, 30 Jahre so unsolide gelebt haben und die werden heute einfach, die leiden halt darunter. Das ist traurig, aber das heißt durchfahren und die Sache im halben Jahr ist durch.
Herr Beckmann, helfen Sie uns mit den Quellen für Ihre Zahlen. Woher kommen die Zahlen? Was haben Sie da für Infoquellen?
Im Fernsehen, da war ein Virologe, da war dieserjenige, der jetzt gerade die Studien macht, von höchst hochgefährlichen Impfmitteln, die da zugelassen werden, die im Schnellverfahren durchlaufen, was völlig haarsträubend ist, was da gemacht wird, da wird eigentlich die Gefahr produziert. Im Grunde genommen ist dieses Ganze ein Wirtschaftsszenario. Da laufen Leute hoch, die wollen ein richtiges Geschäft machen, Kuwex und wie die alle heißen, die peitschen das durch und die werden von unserer Politik instrumentalisiert. Und ein Herr Söder und wie die alle heißen, die machen keine Schutzmaßnahmen, die betreiben Wahlkampf. Die bringen sich in Position für nächstes Jahr eine Bundestagswahl. Also das, Leute, macht euch nicht hysterisch, lasst euch nicht von der Frau Merkel und von anderen Leuten instrumentalisieren. Die führen uns am gängigsten durch die Arena. Das kann ich nur dazu sagen.
Herr Beckmann, danke, dass Sie uns das so gesagt haben. Dankeschön, dass Sie uns Ihre Haltung klargemacht haben. Ich würde gerne die Antwort von Christoph Specht, dem Arzt- und Medizinjournalisten, hören.
Ja, da waren jetzt natürlich viele Punkte drin. Das werde ich gar nicht alles ansprechen können.
Aber bleiben wir bei den medizinischen, Punkte. Genau.
Ja, also Afrika wurde angesprochen, dass da doch so wenig Todesfälle vorkommen. Das stimmt, ja. Das liegt aber an der Bevölkerung. Afrika hat natürlich als ein Kontinent mit über 52 Ländern, hat eine sehr viel jüngere Bevölkerung als wir. Und wir wissen, dass bei Jüngeren tatsächlich diese Infektion meistens relativ harmlos verläuft. Und manche Todesfälle, die dort natürlich auch stattfinden, kriegen wir natürlich als solche gar nicht mit. Das ist der erste Unterschied, was Afrika angeht. Jetzt zu der Idee, die man ja durchaus haben kann. Wir lassen das Ganze einfach mal durchlaufen, so wie Herr Beckmann, glaube ich, sagte. Und dann haben wir halt ein paar Tote. Im halben Jahr ist es vorbei. Also durchlaufen lassen würde heißen, wir machen keine Maßnahmen. Das kann man sich mal überlegen. Dann würden wir extrem steigende Infektionszahlen haben. Das an sich muss jetzt noch nicht das Problem sein. Wir würden aber auch sehr, sehr hohe Zahlen an Kranken haben, die ins Krankenhaus wollen oder müssen. Dann würde im Krankenhaus deren Behandlung nicht mehr möglich sein und es würde vor allen Dingen auch die Behandlung der vielen anderen Kranken, die Krankenhäuser sind ja auch ohne Covid schon belegt, nicht möglich sein. Dieses Gesundheitssystem würde in der Tat auf großer Fläche zusammenbrechen. Das heißt, die Leute würden dann nicht mehr nur an Corona sterben, sondern an ganz vielen anderen Erkrankungen, die eben auch nicht behandelt werden können. Es ist richtig, dass, man kann nicht sagen, um ein halbes Jahr, aber irgendwann dann natürlich die Pandemie vorbei wäre. weil sie quasi gewütet hat, das ist richtig, aber eben mit der Frage, zu welchen Kosten. Die Kosten, die damit verbunden wären, wären mir zu hoch, wobei ich sehr wohl anerkenne, dass die Kosten durch die Einschränkungen, die wir jetzt hinnehmen müssen, auch hoch sind. Aber das nur vielleicht mal als zwei Punkte zu diesem Vorschlag.
Herr Beckmann hat auch auf die Tests hingewiesen. Gucken wir uns die Impfungen auch an. Einerseits, aber bleiben wir erstmal bei den Tests. Wie wirksam sind die?
Naja, die Tests, wie der Name sagt, testen ja nur. Und ja, gerade der PCR-Test ist eigentlich kein Test, der erfunden worden ist, um Infektionen herauszufinden. Sie kennen das alle. PCR ist eigentlich eine, ja, im Wesentlichen durch die Forensik bekannt gewordene Methode, um allerkleinste Genfragmente sichtbar zu machen, bemerken zu können. Und das ist gleichzeitig die Krux. Dieser Test ist extrem genau. Das heißt, er findet allerkleinste Krümelchen von solch einem Genom. Und wir per Definition sagen dann, dass diese Person infiziert ist. Das ist im Infektionsschutzgesetz eben auch so formuliert. Das heißt aber noch nicht, dass diese Leute erkrankt sind. Und es heißt auch nicht, dass sie infektiös sind. Das heißt, die Erkrankung weitergeben können. Leider haben wir keinen guten Test, der einfach mal klar machen kann, dieser Mensch ist infektiös und dieser ist es nicht. Da gibt es noch diesen CT-Wert, der bei dem PCR-Wert mit erhoben wird. Der wird aber meistens nicht weitergegeben und alleine darf man den auch nicht betrachten. Den muss man auch mit der Klinik zusammen anschauen. Also das ist nicht ganz so trivial. Was jetzt kommt und uns hoffentlich hilft, das sind die Schnellteste. Einmal als PCR-Test auch, der dann nicht im Labor gemacht werden muss. Und aber noch viel mehr, der sogenannte Antigen-Test, der auch Genmaterial bzw. Protein vom Virus nachweist. Dieser Antigentest, der ist halt viel billiger, der kann in der Fläche gemacht werden, sprich also wenn man zu einem Altenheim als Besucher gehen möchte und kann innerhalb von 15 Minuten eben sagen, infiziert oder nicht und vielleicht sogar eher eine Aussage über infektiös oder nicht infektiös machen, weil der Test zwar nicht so genau ist, das heißt, da gibt es schon Falsch-Negative und es gibt auch Falsch-Positive, aber er springt eben erst bei einer größeren Virusmenge an, die wahrscheinlich aber auch nötig ist, um infektiös zu sein. Also das wird uns hoffentlich helfen, zusammen mit weiterhin noch durchgeführten PCR-Tests, dass wir auch von einem Lockdown verschont bleiben.
Wie weit sind wir bei der Suche nach einem Impfstoff?
Impfstoffforschung läuft auf Hochtouren, das ist definitiv so. Wir haben weit über 40 in der klinischen Prüfung weltweit. Auch da vielleicht mit Bezug auf Herrn Beckmann hat das Geschäft angesprochen. Es ist mit Sicherheit auch ein Geschäft, ja. Es spielt Geld hier auch eine Rolle. Ich würde vermuten, dass wir bald tatsächlich 1, 2 oder 3 sogar verschiedene Impfstoffe haben. Allerdings heißt das noch nicht, dass dann der Käse gegessen ist, weil das wäre er erst frühestens, wenn auch ein größerer Anteil der Bevölkerung geimpft wäre. Und da reden wir über viele Monate bis Jahre. Das heißt also, wir werden uns an die Regeln, die wir jetzt ja schon sattsam gehört haben und immer wieder erzählt haben, weiter gewöhnen müssen. Das halte ich auch für richtig. Ich würde nicht so sehr auf den Impfstoff schielen. Der hilft uns, die Sache zu verkürzen. Aber verkürzen heißt hier nur trotzdem noch Monate und Jahre.
Und deshalb sagen Sie auch, wir werden nicht jede Infektion und auch nicht jeden Todesfall verhindern können.
Genau, das ist mir vielleicht noch ganz, ganz wichtig. Wir sind so ein bisschen weichgespült, vielleicht auch in der letzten Zeit, weil uns nichts wirklich so richtig anhaben konnte. Gut, den Tod gab es. Jeden Tag sterben 2500 Menschen in der Bundesrepublik an ganz verschiedenen Dingen, Unfälle, Altersschwäche, Krankheiten, was auch immer. Aber wir haben das relativ weit weg verdrängt. Die Infektion ist eher die Regel am Ende des Lebens. Das heißt, eine Pneumonie, eine Lungenentzündung kommt sehr häufig vor, auch bei Patienten, die eine ganz andere Grunderkrankung haben, aber eben dann letztendlich durch eine Infektion dahingerafft werden. Aktuell ist das eben Corona. Das betrifft sehr viele von diesen Menschen, die Todesfälle. Professor Püschel in Hamburg hat ja sehr viele Obduktionen gemacht und das auch sehr klar gesehen. Das ist so, aber eben es ist nicht nur so, wir hatten es schon erwähnt, es gibt auch starke Krankheitsfälle, die nicht unbedingt dann tödlich enden, aber starke Krankheitsfälle bei Menschen im Altersspektrum zwischen 40 und 70.
Herr Beckmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf aus Neuss. Monika von Wegerer schreibt, vor ein paar Monaten wurde vor der Gefährlichkeit der Aerosole in geschlossenen Räumen immer gewarnt. Davon hört man jetzt gar nichts mehr, obwohl seitdem es so kalt geworden ist, wieder viele Menschen in Restaurants, Cafés und so weiter sitzen. Sind die jetzt nicht mehr gefährlich oder werden die Listen dort gar nicht verfolgt? Christoph Schwecht, Arzt und Medizinjournalist. Ihre Frage, also Ihre Antwort.
Ja, ist eigentlich nicht meine Wahrnehmung, dass das nicht mehr berichtet würde. Die Aerosole spielen eine Rolle, das haben wir ja alle gelernt. Am Anfang war es nur die großen Tröpfchen, von denen man ausging, dass sie die Infektionen treiben. Inzwischen wissen wir, es sind die ganz kleinen, also die Aerosole. Nein, das ist natürlich wichtig und deswegen haben wir ja die ansteigenden Zahlen. Zumindest muss man das annehmen.
Und Heinz, steht auch in der Empfehlung der Leopoldina.
Sagt Ute Frevert, die an dieser Empfehlung mitgeschrieben hat. Heinz Bscheidel aus Hohenneuendorf fragt, warum eigentlich werden nicht auch die Gesamtzahlen der Corona-Tests veröffentlicht, auf die dann die positiv Getesteten bezogen werden könnten? Damit würde man einen Hauptkritikpunkt der Weltverschwörer entkräften. Herr Schwecht.
Ja, wird aber gemacht. Also die Veröffentlichung, die ich lese, da steht das immer drin. Der Spiegel als Beispiel macht das jetzt inzwischen sehr gut und veröffentlicht eben auch die Positivrate, die völlig richtig und wichtig ist, um es eben einschätzen zu können, weil eben 7.000 von heute nicht mit 7.000 im März zu vergleichen sind. Auch hier meine Wahrnehmung ist da an eine andere. Das wird veröffentlicht. Man muss die Zahlen halt bloß lesen.
Tonja fragt, haben Sie eine gute Erklärung für die geringeren Infektionszahlen im Osten, das heißt in den östlichen Bundesländern, aber auch in den östlichen Bezirken Berlins? Herr Specht.
Ich denke, das liegt an einer geringeren Kontakthäufigkeit. Wenn man da die Bevölkerung anschaut, haben wir auch eine ältere Bevölkerung. Die wird nicht so feierfreundlich sein wie vielleicht eine besonders junge Bevölkerung. Deswegen sind die nicht so mobil. Ich habe keine Daten, die das jetzt untermauern könnten, aber das hielte ich für plausibel. Die sind weniger mobil.
Frau Frevert.
Friedrichshain gehört zum Osten und hat genauso hohe Raten wie Neukölln im Westen.
Isaac Süßen ruft uns an aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Süßen.
Guten Morgen.
Ihr Beitrag. Was halten Sie bisher von den Corona-Regeln? Sinnvoll oder übertrieben?
Ich finde das schon relativ sinnvoll, weil man muss betrachten, wenn man jetzt wieder so einen Lockdown haben sollte, würde die Wirtschaft natürlich den Bach runtergehen, noch mehr den Bach runtergehen, als wir es jetzt schon haben. Und man sollte halt die Maßnahmen beachten. Ich merke das aber jetzt schon, dass bei manchen Geschäften der Abstand nicht mehr richtig eingehalten wird, dass manche die Maske auf 7:30 anhaben, dass da wirklich nicht mehr so drauf geachtet wird wie früher, beziehungsweise vor ein paar Wochen oder Monaten. Aber im Groben und Ganzen finde ich das schon sehr sinnvoll, dass man die Maßnahmen betrachtet, aber auch, dass man das auch alles anwendet und auch langfristig anwendet und nicht dann sagt, oh, jetzt sind die Zahlen wieder hoch, jetzt können wir wieder alle mal Abstand halten und nicht mehr in kleineren Räumen mit mehreren Menschen sich versammeln, sondern immer halt dauerhaft diese Maßnahmen auch durchführen.
Also Sie würden sagen, das ist alles wirklich nachvollziehbar, das sind auch logische Maßnahmen und ich mache da gerne mit.
Ich mache da definitiv gerne mit. Also ob alles jetzt hundertprozentig so der richtige Weg ist, halt ist die Frage, aber es ist halt schwierig, weil so ein Virus hatten wir noch nie in Deutschland. Mhm. Also ich meine, in China ist es ja gang und gäbe, dass die meisten mit Maske laufen. Das sieht man ja immer wieder in den Videos oder Nachrichten oder wie auch immer. Aber es ist halt eine ganz neue Erfahrung für uns Deutsche, dass wir dann überall irgendwie Masken tragen müssen, dass wir den Abstand bewahren müssen. Es ist halt seltsam für uns, aber es ist ein Muss für jeden.
Frau Frevert, wir hatten vorhin ja diesen Vorschlag eines Hörers, der gesagt hat, wir müssen viel mehr von Patientinnen und Patienten hören, die das alles durchgestanden haben. Das ist das Positive, dass man dann denkt, wow, das möchte ich auf gar keinen Fall erleben und deshalb schütze ich mich. Kehrseite dieser Idee ist die Angst vor Stigmatisierung. Kann die zunehmen?
Ich beobachte das in meinem eigenen Umfeld, dass Menschen mir sagen, die infiziert sind, dass sie sich kaum trauen, das nach außen zu geben, also im Freundeskreis oder Freundeskreis vielleicht schon noch, aber im weiteren Bekanntenkreis, weil sie Angst haben, dann sofort, so ähnlich wie das unser Hörer auch gemacht hat, auf persönliches Fehlverhalten angesprochen zu werden. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die infiziert sind, ohne dass sie gefeiert haben, ohne dass sie sich mit wildfremden Menschen im Arm gelegen haben und die sich dann auch fragen, ja, habe ich irgendwie verantwortungslos gehandelt? Nein, und trotzdem habe ich es bekommen. Und diese Menschen dürfen nicht stigmatisiert werden. Ich fand das sehr, sehr schön, was unser letzter Hörer gesagt hat. Das sind, ich kann es immer nur wiederholen, es sind nicht unzumutbare Bedingungen, unter denen wir leben. Wir leben nicht wie in Frankreich, Italien, Spanien noch im Frühjahr, wo die Leute über Monate ihr Haus nicht, ihre Wohnung nicht haben verlassen dürfen, wo die Kinder nicht haben draußen spielen können. Es ist alles ziemlich im grünen Bereich. Und wir sollten doch, ich meine, wenn so viel über Hysterie die Rede ist, wir sollten auch nicht so hysterisch reagieren und so tun, als ob uns unsere wichtigsten Menschenrechte und unsere Menschenwürde abgesprochen wird, nur weil wir vielleicht jetzt im Moment nicht Rave-Partys auf der Hasenheide mit 500 Leuten feiern sollten.
Es müssen, Herr Süßen, ja nicht immer die Rave-Partys sein. Jetzt kommen auch die ganz großen Feiern, Nikolaus und Adventsfeiern und Weihnachtsfeiern. Haben Sie schon eine Ahnung, wie Sie das halten werden bei sich daheim mit Freundinnen und Freunden oder der Familie?
Haben Sie mich gefragt?
Ja.
Achso, Entschuldigung, ja. ja, also ich sag mal so, ich war früher wirklich sehr oft unterwegs, sehr oft feiern. Ich vermisse zwar die Zeit, aber ich weiß, warum wir das halt nicht machen sollen, warum wir den Abstand wahren sollen. Und ich habe mich auch in der Zeit relativ häufig zurückgehalten. Es ist halt, ich sag mal, so ein Zeitraum, wo man dann sagen kann, dann lernt man halt einen neuen, irgendwie was Neues. Man macht, keine Ahnung, spielt ein Musikinstrument oder sowas. Mhm. Man liest ein Buch, was auch immer, man lernt eine Sprache. Man hat natürlich dann halt Zeit für andere Sachen. Ich zum Beispiel arbeite normalerweise halt im Büro, aber aufgrund der Corona-Maßnahmen war es so, dass wir das alles auf Homeoffice dann verlagert haben und da von zu Hause aus gearbeitet haben. Und da fand ich das halt natürlich einerseits schön mit den Kindern, andererseits war es halt ein bisschen blöd, weil die manchmal sehr laut waren und da man nicht so arbeiten konnte.
Da lernt man seine Kinder ganz neu kennen.
Genau, also alles hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Und da denke ich mir immer, man muss halt das betrachten, im Ganzen. Also es ist natürlich immer hilfreich für uns und auch für die anderen gegenüber, wie die Dame vorher schon gesagt hat, man auch wenn man darauf achtet, kann man sich damit anstecken. Es ist manchmal halt so.
Ja. Herr Specht, wie sollten wir es mit den Familienfeiern halten? Also Süßens und alle anderen, die Familie haben.
Naja, im begrenzten Umfang sollte es möglich sein. Ein Problem wird es dann, wenn viele verschiedene Haushalte zusammenkommen oder eben auch Familie, das ist ja an Weihnachten meistens der Fall, die aber halt, was weiß ich, zum Teil aus Hamburg und die anderen aus München kommen, aber weil es halt Familie ist, sagt man, naja, wir können es ja nicht haben. Das würde natürlich so nicht stimmen. Mir wäre aber auch sehr daran gelegen, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt eben machen, die wirklich simpel sind, das ist wirklich der Abstand, in allererster Linie der Abstand, dann die Maske in den geschlossenen Räumen, das Lüften. Wenn wir die Maßnahmen einhalten, je eher wir das tun, umso eher ist es möglich, dann auch an Weihnachten eben im kleineren Rahmen zu feiern, zusammenzukommen, dann geht das schon.
Frau Frevert, Sie sind Mutter und Großmutter. Wie werden Sie es machen bei den Familienfeiern?
Meine Enkelkinder werden in das schlimmste Land ever fahren. Sie werden nach Amerika fahren, um endlich nach einem Jahr ihre anderen Großeltern wiederzusehen. Das tut mir in der Seele leid. Ich kann es trotzdem wahnsinnig gut verstehen. Von daher sind wir sowieso etwas kleiner als normal. Kein Problem. Ich wollte nur noch sagen, Herr Süßen, Sie wären der perfekte Influencer. Machen Sie was draus.
Also wenn wir Vorbilder suchen, dann solche wie Herrn Süßen, die auch wirklich viel Optimismus verbreiten. 30 Sekunden haben Sie noch Zeit, Optimismus zu verbreiten, Frau Frevert. Tun Sie es.
Nein, also was ich gerade gesagt habe, Influencer. Ich finde gerade, wir haben viel über junge Leute gesprochen, die es vielleicht besonders schwer trifft mit dem Nicht-Feiern-Dürfen. Mhm. Aber da gibt es tolle Leute, die ansonsten Reklame für Make-up machen. Die könnten jetzt mal Reklame machen für ein sinnvolles, in dem Sinne, wie es Herr Süßen auch formuliert hat, eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Wäre doch mal was.
Wir haben Reklame gemacht für Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, und für Ute Frevert, geschäftsführende Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Und ich habe den Eindruck, wir haben das richtig gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie beide mitgemacht haben bei unserer Sendung. Danke allen Anruferinnen und Anrufern. Schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.